Ich studiere Theologie an einer Bibelschule in Wiedenest. Oha. Ich nehme das jetzt mal nicht wertend. Das ist irgendwo am Ende der Welt, zwischen Köln und Siegen, ganz grob bei Gummersbach. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ja, da studiere ich tatsächlich Theologie oder mache eine Ausbildung zum Theologen oder wie auch immer. Genau.
Wann bist du fertig?
Diesen Sommer.
Dann will ich jetzt gar nicht mehr weiter fragen. Ich bete noch gerade für dich und dann bin ich sehr gespannt. Vater, ich danke dir für den Mike und ich bete einfach, dass du durch ihn zu uns sprichst und dass du uns wirklich mit seinen Worten herausforderst, mit deinen Worten herausforderst. Und wir wollen wirklich heute ja mehr von dir lernen, ja näher zu dir gezogen werden und einfach, ich bitte, dass du den Mike dafür einfach segnest und auch seine Familie segnest für die Gabe, die er uns heute Abend gibt. Amen.
Dankeschön. Muss ich irgendwas drücken oder geht das? Wow. Technik, Wahnsinn. Ist schön hier zu sein. Ich war mal vor, ich weiß es nicht genau, ich habe heute versucht, mich daran zu erinnern, aber ich war, glaube ich, vor 2 Jahren, 1,5 Jahren mal hier im Keller, kurz bevor ihr euren Gottesdienst hattet. Ich konnte leider nicht beim Gottesdienst bleiben, sondern musste wieder fahren. Da dachte ich schon, coole Location. Und die paar Leute, die ich kennengelernt habe, dachte ich auch, coole Leute. Von mir freut es mich, hier zu sein und euch jetzt mal live zu erleben. Beziehungsweise so richtig erlebe ich euch ja nicht, weil ich ja selber hier euch entertain. Genau, es ist trotzdem schön, hier zu sein. Und ich genau, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Und ihr habt ja gerade diese Reihe Nachmachen, was ich sehr cool finde, weil das ein Thema ist, was mich auch beschäftigt. Wie macht man nach? Warum macht man nach? Wen macht man nach? Was macht man nach? Was ist eigentlich alles mit diesem Nachmachen und auch Nachfolgen, wie man das dann so im Bibeldeutsch nennen würde, ist, glaube ich, einfach hochaktuell für uns Christen. Und die Stelle, die ich bekommen habe, mir ausgesucht habe, wie auch immer, ist 2. Korinther 5. Und ich habe mal dem Ganzen, ja, den Titel überschrieben, der Ursprung alles Nachmachens. Weil, vielleicht hat man das am Anfang der Serie gesehen, schon keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, dass darum geht es in dem Text, Ursprung alles Nachmachens. Warum machen wir eigentlich nach? Warum das Ganze? Warum schreiben wir als Christen uns sowas auf die Fahne, dass wir irgendjemanden nachmachen? Und ihr seid jetzt schon ein bisschen unterwegs in der Reihe. Und ich habe mal kurz reingehört in ein paar Predigten. Ja, zwei. Und fand das ganz cool. Genau, das von letzter Woche habe ich mir ein bisschen angehört. Da habt ihr ja von der Julia Engelmann oder so gesprochen, genau. Ja, habe ich mir auch mal angeguckt, das Video. Das ist cool. Heute geht es um was anderes. Und ich war vor, das ist wirklich lange her, 4, 5 Jahren war ich mal in Amerika. Meine Frau kommt aus Amerika. Ich war sie besuchen, als wir noch nicht verheiratet waren. Wir waren bei so einer Konferenz über Silvester. Das hieß One Thing, das war irgendwie so ein Riesending mit 20, 30.000 jungen Leuten. War sehr cool, sehr imposant. Und da war ein Prediger und der hat über Lukas 9 gepredigt, über 23, 24 und so weiter, wo es auch um Nachfolge geht. Und das hat bei mir sehr reingeschlagen. Und ich habe da auch schon selber dann drüber gepredigt, weil ich es einfach so cool fand. Und eine Sache hat er gesagt und die habe ich heute Abend mal mitgebracht. Und zwar, Jesus nachzufolgen oder Nachmacher zu sein oder wie auch immer, ist kein Lifestyle. Fand ich interessant. Er hat es natürlich dann auch ein bisschen ausformuliert und begründet. Aber er hatte recht, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ein Lifestyle, wenn man guckt, was ein Lifestyle ist was, eine Lebensform, Lebensstil, wie man es ja im Deutschen auch schon sagt. Aber das ist was, das ist halt gerade irgendwie hip, das ist modern, man hat einen Lifestyle, den lebt man. Und ein Lifestyle, der verändert sich. Ein Lifestyle, der passt sich an. Ein Lifestyle, der ist irgendwie, ja, der ist nicht so beständig. Ein Lifestyle ist was, das sucht man sich aus, vielleicht eine Zeit zu leben, schwimmt mit, dann verändert er sich, dann verändert man sich vielleicht auch. Und von dem her ist ein Lifestyle, finde ich, eigentlich ein schlechter Begriff, um zu sagen, hey, ich habe den Lifestyle, Jesus nachzufolgen oder Jesus nachfolgen ist ein Lifestyle. Hat er gesagt, habe ich irgendwie drüber nachgedacht, fand ich cool. Seine Begründung war, dass Jesus sich nicht verändert. Gott verändert sich nicht, er bleibt immer gleich. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Sein Wort, besteht in alle Ewigkeit, sagt er. Jesus geht sogar so weit zu sagen, dass nicht mal der kleinste Buchstabe, also ein Jota, ist vielleicht wie bei uns ein I-Punkt oder so, nicht mal vergeht bis in alle Ewigkeit. Und das sind starke Aussagen über Jesus, das sind starke Aussagen über das Wort Gottes, was ja irgendwie unser Maßstab ist. Und deswegen fand ich es cool, dass er gesagt hat, hey, Jesus nachzufolgen ist kein Lifestyle. Weil Jesus nachzufolgen ist immer gleich. Über 2000 Jahre lang hat sich da nichts dran verändert. Es ist immer die gleiche Wahrheit, der gleiche Jesus, dem wir nachfolgen, die gleiche Person, was bei Jesus ja eben nicht um eine Ideologie geht oder um ein paar nette Gedanken, sondern es ist eine Person, der wir nachfolgen. Das ist Jesus, der ist gestorben, der ist auferstanden, der lebt. Wir können ihn erfahren und wir können ihm nachfolgen. Und deswegen hat er gesagt, ist Nachfolge kein Lifestyle. Und dem stimme ich zu. Und der Text, in dem es heute geht, der ist ziemlich dicht, der ist sogar sehr dicht. Als ich mir aussuchen konnte von den paar Texten, die es noch gab, dachte ich, 2. Korinther 5 wäre geil. Man kennt es ja so, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Kreatur, alles ist neu geworden, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, so rum. So das gute Lutherdeutsch, den konnte ich schon immer auswendig irgendwie, weil er mich total anspricht, weil ich selber leben durfte. Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, so bewusster oder intensiver, dachte ich, oha, wow, der ist dicht, der ist richtig dicht. Und man liest ja dann so theologische Bücher und sowas. Und ein theologisches Buch hat gesagt, dass das quasi das ganze Evangelium wie eine Nussschale ist. Das ganze Evangelium, diese ganze Power von dieser Botschaft von Jesus, wie in so eine Nussschale gepackt. Weil es einfach so kompakt ist, so konzentriert. Und dazu aber gleich später noch was. Was Paulus im Endeffekt in diesem ganzen Korintherbrief, also 2. Korintherbrief 5 schreibt, das ist so dicht, das ist so gewaltig, das ist einfach nur genial. Und ich möchte euch das einfach mal vorlesen, ab Vers 24. Und ich orange mich hier noch. Und ich habe euch das auch mitgebracht, weil heute in unserer modernen Welt haben wir entweder die Bibel auf dem Handy oder gar nicht dabei. Und da man nie weiß, wie groß die Folie ist, ist es vielleicht ein bisschen klein. Die gute Augen haben, können mitlesen. Ansonsten eure Bibel. Und ich lese einfach mal ab Vers 14. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns in den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten daher im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, die, damit wir vor Gott bestehen können. Das ist der Text, über den ich heute Abend predigen darf. Ich finde, der ist wirklich dicht. Und ich weiß, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber er begeistert mich einfach total. Warum, merkt ihr hoffentlich noch. In den ersten beiden Versen, auf die ich zuerst eingehen möchte, da schreibt Paulus eben, bei allem, das uns antreibt, ist es die Liebe von Christus. Wir sind überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Und er ist deshalb gestorben, damit die Leben nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zum neuen Leben erweckt worden ist. Was Paulus da im Endeffekt sagt ist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mit ihm gestorben. Und weil Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, bist du auch mit ihm auferstanden und du lebst jetzt. Aber du lebst eben nicht mehr für dich selbst, sondern für den, der für dich gestorben ist, also Jesus. Was Paulus hier in zwei Versen aussagt, ist der Wahnsinn. Weil was er sagt ist, hey, du lebst nicht mehr für dich selbst. Schreib dir das ab. Und Paulus, ganz ehrlich, das ist jemand, ich glaube, der darf das sagen. Weil wenn wir uns Paulus' Leben anschauen, Also ich weiß nicht, ich traue mich nicht, mich mit dem zu vergleichen. Das wäre der Wahnsinn, weil Paulus, der hat so eine Hingabe gelebt, die glaube ich, alles übertrifft, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und ich habe euch zwei Stellen mitgebracht, wo Paulus das so ein bisschen auf den Punkt bringt, was er gelebt hat. Und zwar ist der erste Punkt in Philippa, wo er das beschreibt. Er ist im Gefängnis, er weiß nicht, ob er freikommt, er weiß nicht, ob er hingerichtet wird, weil er eben wegen seinem Glauben verfolgt wurde. Und er schreibt an die Philippa: Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Das ist nur so ein Statement von Paulus. Was er hier sagt ist: Hey Leute, vielleicht werde ich hier hingerichtet und eigentlich finde ich das ziemlich cool, weil ich dann endlich bei Jesus bin. Jesus ist für mich alles und ich sehe mich so sehr danach, bei Jesus zu sein im Himmel. Gibt's kein Leid mehr, keine Tränen mehr, keinen Leuten, denen ich hinterherrennen muss. Mir selber geht's gut, weil ich mit Jesus zusammen bin. Das war seine größte Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Und doch sagt er, ist er hin und her gerissen und hat irgendwie auch noch Bock, hier zu bleiben auf der Erde. Und das sagt er nicht, weil er irgendwie denkt, hey, es wäre auch noch cool, die Welt irgendwie zu genießen, alt zu werden, Rente zu bekommen, vielleicht ein Haus am See, See Kapernaum oder so, wäre ganz cool. Nazareth mache ich. Da einfach bleiben und keine Ahnung, Urenkel aufwachsen sehen, irgendwie das Leben einfach zu genießen. Ich meine, das Leben ist ja auch schön. Gott hat die Schöpfung schön gemacht. Da hätte ich Bock drauf, deswegen weiß ich nicht, soll ich zu Jesus gehen oder soll ich vielleicht doch hier bleiben? Und ich glaube, so denken wir eher. Also manchmal denke ich, hey, es wäre geil, wenn Jesus endlich wiederkommt oder wenn ich bei Jesus sein könnte, aber eigentlich ist das Leben cool. Ich habe eine tolle Frau. Ich hoffe, ich habe auch bald tolle Kinder. Ich genieße mein Leben. Ich genieße es, für den Herrn unterwegs zu sein. Eigentlich cool, wenn Jesus noch nicht gleich kommt, sonst würde ich vielleicht was verpassen. So denke ich manchmal. Ich glaube ihr nicht, ihr seid natürlich viel zu heilig für. Aber das ist, was Paulus hier schreibt, das ist was ganz anderes. Was er sagt ist, ich würde so gern bei Jesus sein, so, so, so gern. Aber ihr braucht mich, ihr braucht mich. Und deswegen würde ich das noch echt verschieben und aufgeben, um euch zu dienen. Paulus hat sein Leben in totaler Hingabe verstanden. Er hat es verstanden, entweder bin ich bei Jesus oder ich bin hier und arbeite für Jesus. Was anderes gab es bei ihm nicht. Er war da extrem schwarz-weiß. Er hat sein Leben als Dienst verstanden für Menschen oder hat sein Leben verstanden, ich bin bei Jesus. Das war alles. Das ist alles, was er kannte. Ich bin mir sicher, dass er auch mal einen guten Wein getrunken hat und ein nettes Pläuschen mit seinen Freunden gehabt hat, klar. Aber was er da schreibt, das ist schon ziemlich stark. Und in Korinther, 1. Korinther 15, 19, da schreibt er: Wenn wir in diesem Leben allein auf Christus hoffen, sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Kurzer Hintergrund zu der Stelle. Die Korinther schreiben einen Brief und fragen ihn: Hey Paulus, wie ist das mit der Auferstehung? Gibt es die wirklich? Ist Jesus von den Toten auferstanden? Werden unsere Toten wirklich von auferstehen am jüngsten Tag des Gerichts? Wie ist das, Paulus? Und die fragen ihn das, weil halt Leute kamen und gesagt haben: Hey, Auferstehung gibt es gar nicht. Totaler Quatsch. Glaubt so einen Schrott doch nicht. Toter, der irgendwie aufersteht, Jesus. Das bildet ihr euch ein. Und die sind wirklich besorgt, weil die haben halt gefragt: Hey Paulus, sorry, du hast uns das irgendwie erzählt, Tote werden auferstehen, ist das wirklich so? Und Paulus haut dann dieses Statement raus: Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Das bedeutet so viel wie, wenn Jesus nicht auferstehen würde und wir als Christen quasi auch nicht diese Ewigkeit hätten, diese Auferstehung hätten, um dann mit Jesus zu leben in der Ewigkeit, dann sagt er, sind wir die Elendsten aller Menschen. Und ich habe schon mal drüber nachgedacht, was das heißt. Also was heißt das? Wenn ich so mein Leben anschaue, also es wäre schon traurig, wenn es jetzt die Ewigkeit nicht gibt, ne? Und Jesus nicht und ich mir das alles eingebildet hätte. Aber ich würde jetzt nicht mein Leben beschreiben als so der Elendste aller Menschen und ich habe nur gelitten und alles war scheiße, was ich gemacht habe und alles doof, ich habe so viel verpasst. Würde ich, glaube ich, nicht sagen. Und ich frage mich, warum Paulus das schreibt. Ich frage mich das. Und ich glaube, das ist, weil er verstanden hat, was es heißt, nicht mehr für sich selbst zu leben. Ich glaube, weil er das wirklich durchbuchstabiert hat. Er hat sein Leben also krass hingegeben für Jesus. Er beschreibt es ja an anderen Stellen, wie er gesteinigt wurde, wie er schiffbrüchig war, wie er verfolgt wurde, wie er richtig schlimme Sachen durchgemacht hat für Jesus eben, um ihm nachzufolgen. Und Paulus sagt, wenn das alles Einbildung ist, dann habe ich mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes verschwendet. Dann hätte ich irgendwie alles anders machen können. Und das sagt Paulus. Und das ist Paulus, wie er lebt und wie er sein Leben als Christ gelebt hat. Ich finde das ziemlich stark. Ich finde das sehr herausfordernd. Und wenn ich das vergleiche mit dem Anspruch, den die Welt an uns stellt oder den die Welt an ein erfülltes Leben stellt, dann ist das extrem konträr. Also, ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus Fight Club. Ich finde es immer noch cool, auch wenn es uralt ist. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Ist wahrscheinlich so alt, dass keiner lacht, okay. Ich finde, es drückt aber so aus, worum es bei uns doch geht in der Welt. Sind wir ehrlich, es geht nur noch um Konsum. Es geht darum, dass es dir irgendwie gut geht, dass du den richtigen Job hast, das richtige Haus, die richtige Frau, das richtige Auto, die richtige Altersvorsorge, dass du irgendwie, ja, dass du echt guckst, dass du deine Schäfchen ins Trockene bringst. Es geht darum, irgendwie das Beste vom Leben abzukriegen, das beste Stück vom Kuchen. Es geht darum, das Beste aus sich selbst zu machen. Man überlegt Stunden, Wochen, Tage, Monate lang, welchen Studiengang man nehmen soll. Und dann macht man das irgendwie ein, zwei Semester und merkt, es ist doch von Arsch, mache ich was anderes. Hauptsache ich, Hauptsache ich komme gut raus. Hauptsache ich, mir, meiner, ich selbst, ich, mir. Das ist irgendwie, wie die Welt sagt, darum geht's. Und das steckt auch in uns drin. Da müssen wir uns nicht irgendwie was vormachen. Und ich finde den Spruch deswegen so cool, weil es das so billig auf den Punkt bringt. Hey, wir wollen alles haben, wir wollen allen möglichen Leuten imponieren. Wozu? Was bringt das? Das ist irgendwie alles nur heiße Luft. Aber das ist, was die Welt denkt, was erfülltes Leben ist. Das ist, was die Welt denkt, was cool ist. Und das ist leider, was auch wir oft denken, was wichtig ist. Irgendwie geht sich ganz viel um uns. Und die Bibel, und ich glaube, das hat Paulus verstanden, die legt einen extrem anderen Schwerpunkt. Und zwar schreibt Paulus auch wieder in Römer 11,36, dass Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und ich glaube, Paulus hat es verstanden. Er hat es verstanden, dass alles, was jemals geschaffen wurde, alles, was existiert, also auch du und ich, wir bestehen einzig und allein, um Gott Ehre zu geben. Er ist im Zentrum. Er ist das, um das sich alles dreht. Das sind nicht wir, das ist nicht irgendwas anderes, das ist Gott allein. Und das ist konträr zur Welt, das ist konträr zu dem, was man denkt, was man leben sollte, und das ist ganz konträr zu dem, was Paulus gelebt hat. Ich glaube, er hat es verstanden. Und in diesen Versen, diesen zwei, die ich gerade gelesen habe, steht es eben, weil Jesus gestorben und auch verstanden ist und wir, wenn wir an ihn glauben, ich meine, ich weiß nicht, wie du zum Glauben gekommen bist. Oft ist es ja so, je nachdem, ob du christlich aufgewachsen bist, mit 4, 5, 6, 7, 12, 19, 20, keine Ahnung, hast du irgendwann mal gesagt, Herr Jesus, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber man kennt das ja, so ein Übergabegebet, Jesus, sei du mein Herr, komm in mein Leben, ich gebe dir mein Herz oder mein Leben oder, ja, vielleicht hast du es so gemacht, vielleicht hast du irgendwas anderes gebetet, vielleicht bist du auf dein Angesicht gefallen, hast deine Sünden bekannt und gebeten, komm in mein Leben, ich weiß es ja nicht, aber im Endeffekt, jeder von uns hat irgendwo, glaube ich, mal eine Entscheidung für Jesus getroffen oder noch nicht, und was wir da gemacht haben, ist unser Leben Jesus gegeben. Und damit haben wir allen Anspruch in unser Leben eigentlich abgegeben. Komplett alles. Wir sind nämlich gestorben mit ihm. Und auch verstanden. Und das sagt hier Paulus in diesen zwei Versen. Und das lebt Paulus. In Galater 2,20 sagt er, nun lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus nachzufolgen oder für ihn zu leben, ist demfolge auch keine Option oder eine Möglichkeit. Das sieht Paulus nur so. Entweder du bist Christ und du gehörst Jesus, oder du bist kein Christ und gehörst eben nicht Jesus. Viel mehr Optionen hat er nicht offen gelassen. Die Frage ist, wie kann man das leben? Wie kann man das leben? Also ich meine, man muss jetzt auch nicht die Augen verschließen. Ne? Wir leben in der Welt, wir sind von der Welt. Wir brauchen Geld, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir genießen das auch, irgendwie das Leben mit Freunden, mit Familie, mit Essen, mit Trinken, mit allem. Manche stehen vielleicht auch ein dickes Auto, keine Ahnung. Wir sind hier in der Welt, wir sind hier. Und trotzdem sagt die Bibel irgendwie, sind wir es doch nicht. Und wir gehören nicht mehr hierher, sondern wir gehören zu Jesus. Wir gehören Jesus. Die Frage ist, wie kann man das leben? Wie kann man das machen? Wie hat Paulus das auf die Reihe gekriegt? Und da kommen eben die nächsten Verse ins Spiel. Und das sind vor allem Vers 17. Vers 16 überspringe ich mal, aber ist okay. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist einer der stärksten Verse überhaupt im Neuen Testament. Also ich bin mega begeistert davon, wenn du das nicht bist, ist okay, vielleicht wirst du es noch heute Abend. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß, ich sage das heute Abend oft, aber das ist wirklich der Wahnsinn. Was Jesus bzw. Paulus da sagt, oder dass die Bibel sagt, was Gott durch Paulus da sagt, ist, dass wir komplett neu sind. Und das macht uns möglich, auch nur annähernd so zu leben wie vielleicht ein Paulus, wenn wir das verstanden haben, was das bedeutet. Und wenn wir mal Paulus anschauen, wäre da ist natürlich auch ein Paradebeispiel. Paulus selbst, der war sehr gottesfürchtig, der fand Gott schon immer toll. Ich meine, der hat das auch studiert, irgendwie so Pharisäer, sein Wort und sowas. Aber er hat es nicht verstanden, hat die Christen verfolgt, bis aufs Blut. Wenn es damals schon Open Doors gegeben hätte, glaube ich, und die nicht nur Länder, sondern Personen genommen hätte, wäre Paulus mindestens bei den Top 3 gewesen, so Weltverfolgungsindex. Paulus war echt krass. Er hat die Christen gehasst, er hat Jesus gehasst, weil er es als absolute Irrlehre verstanden hat. Und dieser Paulus, der schreibt plötzlich solche Sachen wie, ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre diesem Jesus. Und das konnte er nur machen, weil er eine Begegnung mit Jesus hatte. Weil er das erlebt hat, was er da selber schreibt. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Ich bin neu. Er hat mir alles vergeben. Er hat alles ausradiert, was ich gemacht habe. Er hat alles zugedeckt und hat mir neues Leben gegeben. Paulus konnte nur so leben, wie ich es gerade ein bisschen vorgestellt habe, weil er das erlebt hat, eine neue Schöpfung geworden ist, weil er alles neu bekommen hat. Und ich finde die Stelle auch deswegen so cool, weil ich das auch selber erleben durfte. Und ich nehme euch da ganz kurz mit rein. Ich bin jetzt 29, Jahre jung. Und ich bin gar nicht christlich aufgewachsen. Also ich komme aus Freiburg, Süddeutschland, schöne Stadt, sehr katholisch. Ich hatte mal mit 8 oder 9 Kommunion, das war es aber auch. Meine Eltern glauben da auch nicht dran. Und was man auch so als Teenie macht, wenn man jetzt nicht unbedingt christlich ist, okay, vielleicht ist auch nicht der Standard. Aber ich war total in Partys, in Kiffen, in Drogen, in allem, was da so geht. Ich fand das cool. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann bin ich richtig abgestürzt. Also ich habe mit 15 dann schon echt härtere Sachen genommen, harte Drogen. Das hatte ich dann auch so durchgezogen, bis ich dann 18 und ein halb war. Und ich habe mein Leben so richtig schön in den Sand gesetzt. So Schule verkackt. Die Beziehung, die ich damals hatte, ging in die Hose. Ich bin mit 17 von meinen Eltern ausgezogen, habe es da ordentlich verkackt. Also es war wirklich alles ziemlich doof. Und in dieser Zeit mit 18 und ein halb, da ist mir Jesus auf eine krasse Art und Weise übernatürlich begegnet. Führe ich jetzt nicht so weit aus, kann ich mich gerne nachher fragen, war sehr cool. Danach habe ich eine Freundin getroffen, die war super, die Hippie-Braut damals. Die hat sich dann auch irgendwie bekehrt, hat irgendwie mich getroffen, hat mir irgendwie von Jesus erzählt, nach diesem Erlebnis mit Jesus, wo ich auch nicht wusste, dass es Jesus war. Und das war im Endeffekt, keine Ahnung, ich fand Buddhismus cool und lauter so Sachen. Also ich war echt ganz anders unterwegs. Habe ewig mit ihr über Jesus und Buddhismus und sowas diskutiert. Und dann bin ich nach Hause gegangen von diesem Gespräch. Und dann hatte ich wieder ein sehr starkes Erlebnis mit Jesus und oder halt irgendwie so Gottes Gegenwart war da. Ich habe das gespürt, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer Jesus ist. Und irgendwann kam so ein Gedanke, hey, vielleicht hat das alles, was du gerade erlebst, wirklich mit diesem Jesus zu tun. Vielleicht gibt es den, vielleicht ist er real, Jesus. Und dann dachte ich, okay, Jesus, Bibel. Bibel ist ein guter Anhaltspunkt, um was über Jesus zu wissen. Dann habe ich so eine kleine grüne Gideon-Bibel genommen, die ich gegen eine Zigarette auf meinem Pausenhof mal getauscht habe, damals in der Schule. Und ich habe angefangen, der Bibel zu lesen. Und ich glaube, und das ist mein erster Punkt heute Abend bei diesem Vers, 4 Kriterien für eine neue Schöpfung. Ich glaube, dass das Wort Gottes total viel ausmacht. Und ich glaube, wenn wir wirklich neu sind, wenn wir das wirklich erlebt haben, wie Jesus dieses neue Leben in uns legt, ich glaube, dann kriegen wir automatisch so einen Hunger nach seinem Wort. Kriegen wir richtigen Hunger nach seinem Wort. Und ich bin jetzt 11 Jahre dabei. Ich weiß, er ist nicht immer so heißhungermäßig, wie er damals war. Das ist schade, er geht so auf und ab und so. Aber im Endeffekt glaube ich, dass das wirklich jemand ausmacht, der neu ist, dass er Gottes Wort lesen möchte, haben möchte, weil es eben seine Nahrung ist. Und der Vers ist so schön, den Jesus da sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ich glaube, dass Gottes Wort, dass es wirklich nicht nur irgendwie ein geschriebenes Wort ist. Also ich glaube, dass es wirklich Gottes inspiriertes Wort ist. Und ich glaube, dass was wir darin lesen, das kann uns ermutigen, es kann uns trösten. Da sind so viele Verheißungen drin, die der Wahnsinn sind, die können uns so viel geben. Das Wort Gottes kann aber auch, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir darüber reden, eine neue Schöpfung zu sein, uns zurechtweisen. Es kann uns sagen, wo es nicht so gut läuft in unserem Leben. Es kann uns zeigen, was Gottes Anspruch an unserem Leben ist. Und das habe ich erlebt, als ich damals angefangen habe, Gottes Wort zu lesen in der Bibel. Ich habe das Matthäus-Evangelium gelesen, weil das erste Buch da, ich hatte ja keine Ahnung. Und ich habe das gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und Ich habe es noch nie so viel gelesen. Ich musste es mal so im Rallye-Unterricht. Es ist halt ein altes, wirklich altes Buch. Und ich fand es scheiße. Also es war trocken. Ich wusste nicht, wie Leute damit was anfangen können. Aber in diesem Moment habe ich das gelesen und gelesen und ich habe es wirklich gelesen. Also ich habe es richtig verschlungen. Und irgendwie habe ich plötzlich verstanden, was da drin steht. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, ich brauche Erlösung. Ich bin wirklich verloren. Ich meine, es war auch irgendwie offensichtlich, dass ich mein Leben echt in Sand gesetzt habe. Man ist auch verloren, wenn es einem gut geht, wenn man Jesus nicht hat. Und ich habe das gemerkt, ich bin verloren. Und das konnte ich erkennen, weil ich das Wort gelesen habe. Und ich glaube, dass wenn wir eine neue Schöpfung sind, dann ist das Wort so extrem wichtig. Es ist so wichtig, weil, wie ich vorhin gesagt habe, Glaube ist kein Lifestyle, Glaube ist gegründet auf eine Person. Und diese Person hat sich offenbart durch das Wort. Also auch natürlich, als es auf die Welt rumgelaufen ist und so, aber jetzt im Wort. Und ich glaube, das ist wichtig, das Wort. Was ich gemacht habe, als ich das Wort gelesen habe, die Bibel, ich bin auf meine Knie gegangen und habe zum allerersten Mal, soweit ich denken kann, bewusst gebetet. Und es war komisch, weil ich habe so zur Zimmerdecke geguckt und ich dachte, Mist, ey, was machst du eigentlich hier? Aber es war irgendwie so real, was ich erlebt habe, dass ich dachte, okay, Jesus, wenn es dich gibt, vergib mir meine Sünden und komm bitte in mein Leben. Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, wenn wir neu sind und zu Jesus gehören, ich glaube, dann erleben wir eine Kraft Gottes. Und Paulus, der beschreibt es, als er nach Korinth kam, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist dir etwas völlig Unsinniges. Völlig Unsinniges, das war es für mich auch. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Warum erzähle ich das? Warum nehme ich das mit rein? Weil ich glaube, das, was Paulus erlebt hat, wo Jesus ihm übernatürlich begegnet ist, ihn total verwandelt hat, das konnte er nicht aus sich heraus. Und auch ich, als ich mich da hingekniet habe und zum ersten Mal bewusst zu Jesus gebetet habe, da habe ich was erlebt, das hat mich bis heute verändert. Das ist über 11 Jahre her. Ich habe erlebt, wie mir zum einen meine Schuld vergibt. Ich habe das richtig körperlich gespürt, wie eine riesige Last von meinen Schultern genommen wurde. Ich habe erlebt, wie... Also ich war von einem Tag auf den anderen frei von allen Drogen, von allem. Also ich war wirklich abhängig, komplett. Ich hab alles neu erlebt. Also die Welt hatte neue Farben, irgendwie alles neu, wirklich neu. Ich habe es wirklich erlebt, wie das da steht. Ich habe mich wie neu geboren gefühlt. Und deswegen glaube ich, dass es so markant und so wichtig zu wissen, dass an Jesus zu glauben, an das Wort Gottes zu glauben, das hat mit Kraft zu tun. Das ist nicht nur irgendeine Ideologie, das sind nicht nur irgendwelche Gedanken, das ist nicht nur irgendeine nette Philosophie, so ein paar nette Sachen, wie wer anderen Gutes tut, der erntet auch Gutes oder sonst irgendwas. Ich meine, es ist ja überall in der Welt, in der Wirtschaft, wird das Wort Gottes irgendwie missbraucht und als cooles, was weiß ich was benutzt. So als Sehen-Ernten-Prinzip, als irgendwelchen Prinzipien. Und das ist es nicht. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht nur als irgendwelche Ideen lesen, die nett sind, als irgendwelche, keine Ahnung, Inspirationsgedanken oder so. Ich glaube, dass das Wort Gottes wirklich Kraft hat. Ich glaube, dass der Glaube Kraft hat. Ich glaube, dass er wirklich verändern kann. Und das macht eben den Unterschied, wenn wir neu sind. Und ich glaube, das können wir erleben, auch in unserem alltäglichen Kampf mit dem Alltag und allem drum und dran, dass wenn wir lesen, wenn wir beten, dann erleben wir was, weil es eben nicht nur ein Lifestyle ist, sondern wirklich Kraft. Und weil wir wirklich neu sind. Und deswegen können wir das erleben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und ich möchte es echt immer wieder betonen, dass es eine Kraft ist. Und Paulus auch, als er da nach Korinth kam, ich meine, der hatte heftige Verfolgungswellen erlebt, der war wirklich am Ende, als er da ankam. Und er in Korinth gerade, die Gemeinde, das waren alles so mega die hohen Denker, die sich mega gebettelt haben mit irgendwelchen Diskussionssachen und so, da warst du cool und angesehen, wenn du stark geredet hast, stark aufgetreten bist und so. Und Paulus kam da als so, sehe ich irgendwie so ein nasser Hund, der irgendwas gestammelt hat von Jesus. Er schreibt, dass er in Zittern dahin kam und keine Ahnung hatte. Aber weil das Evangelium, weil die Botschaft von Jesus Kraft ist, hat das ganz viel verändert. Hat das ganz viel verändert in Korinth und da konnte eine Gemeinde entstehen. Und ich glaube, wir als Christen müssen es verstehen, dass es einfach eine Kraft ist. Deswegen glaube ich auch, wenn wir eine neue Kreatur sind, dass es eben Kraft auch in uns bewirkt, dass es was verändert. Und das macht eben der nächste Punkt so deutlich. Wenn wir neu sind, dann sind wir Kinder Gottes. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den Punkt wirklich mit reinnehmen soll, weil er so abgelutscht ist irgendwie. Ne? Wow, du bist Kind Gottes, toll, super, ich auch. Galater 3, 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr in Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und es gibt tausend mehr Stellen, wo das steht, dass wir nicht mehr, Römer 8, 1 zum Beispiel, wir sind nicht mehr unter Verdammnis, wir werden nicht mehr verurteilt, weil wir zu Jesus gehören, weil wir Vergebung erlebt haben. 1. Johannes 3, jetzt wissen wir aber wirklich, dass wir Kinder Gottes sind. Also es steht einfach so oft drin, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir eine neue Schöpfung sind, sind wir Gottes Kinder. Wir sind es, Punkt. Wir sind das. Und da ist es erstmal egal, wie viel Scheiße du baust, da ist es egal, wie oft du es nicht auf die Reihe kriegst, mit Jesus zu leben, da ist es egal, wie oft du sündigst, wie oft du nicht stille Zeit machst und all diese religiösen Formen halt lebst, das ist erstmal egal. Deine ganze Identität hat sich verändert, weil du Kind Gottes bist. Du bist nicht mehr nur du selbst und irgendein Mensch wie jeder andere, sondern du bist Kind Gottes. Und das verändert alles. Und das ist im Endeffekt dieser Kernbotschaft hier drin, dass wir wirklich neu sind, dass wir komplett verwandelt sind, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schätze mal, dass es da ganz ähnlich ist. Wenn ich so diesen Anspruch sehe von Paulus, wiederlebt, wenn ich den Anspruch sehe von Jesus, hier Bergpredigt, was man gar nicht erfüllen kann, wenn ich all diese Ansprüche sehe, die irgendwie auf mich herabprasseln und wo ich irgendwie denke, Gott, ich will ja auch so leben, ich habe ja Bock, die Ehre zu geben, ich habe Bock, so ein Vorzeigechrist zu sein, auf den du stolz sein kannst, habe ich auch Bock drauf, aber ich schaff's nicht. Ich schaffe es nicht. Und dann kann ich trotzdem wissen, ich bin Kind Gottes. Dann kann ich trotzdem wissen, dass ich zu ihm gehöre. Da muss ich nicht irgendwie auf den Teppich kriechen, mich voll scheiße fühlen, verdammt fühlen, denken, oh, jetzt ist Gott irgendwie sauer auf mich. Wir haben so ein verdrehtes Gottesbild oft. Wir müssen es wissen, wenn wir neu sind, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du an ihn glaubst, dann bist du Kind Gottes. Das ist deine allererste Identität. Es gibt ja dieses schöne Bild, dass Gott auf uns schaut, aber mit diesem Filter, so Jesus. Und Jesus macht dich angenehm. Er macht dich geliebt, er macht dich schön in den Augen Gottes. Und das ist das Erste, du bist einfach angenommen und geliebt. Und das ist der größte Unterschied, wenn du eine neue Kreatur bist. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, wenn wir nicht mehr dieses komische Bild von Gott haben, als irgendwie der Polizist oder der alte Mann mit Bart, der alles sieht, was du machst und alles aufschreibt und irgendwann kriegst du dein Ticket. Wenn wir Gott nicht mehr ganz so krass so sehen, sondern wirklich als den Vater sehen, der uns liebt, ich glaube, das verändert uns. Ich glaube, das verändert unseren Alltag. Ich glaube, das verändert, wie wir montagmorgens zur Arbeit gehen, auch wenn wir einen Scheißmorgen hatten, die Kaffeemaschine war kaputt und was weiß ich, was nicht alles schief gehen kann und du kommst zu spät und alle Arbeitskollegen sind scheiße drauf, dann kannst du trotzdem sagen, hey, egal wie es mir geht, ich bin Kind Gottes. Und es hört sich jetzt eben so billig an, so abgelutscht, sorry, aber das ist die größte Wahrheit. Und ich bin jetzt 11 Jahre Christ und hey, ich habe Tage, wo ich manchmal denke, ist alles scheiße und Gott muss mich als den größten Loser ansehen und überhaupt ist alles doof und warum glaube ich und bla. Ich meine, damit schlage ich mich auch rum, obwohl ich so krasse Sachen erlebt habe. Aber wenn ich mir wieder besinne, dass ich Kind Gottes bin, dass ich das wirklich bin, das verändert alles. Und damit komme ich zu dem vierten Punkt, der damit zusammenhängt ganz stark. Ja, ich kann ja auch da drücken. Der Geist Gottes. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galater 5, 25. Das ist schon wieder so ein bisschen auffordernd. Habe ich auch bewusst so gewählt. Wenn wir neu sind, sind wir Kind Gottes. Und das sind wir, weil wir von Neuem geboren sind. Weil wir, Johannes 3 beschreibt das so schön, weil wir aus Geist und Wasser neu geboren sind. Das war lustigerweise heute Morgen bei uns im Gottesdienstthema. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir diese neue Schöpfung sind, bekommen wir seinen Heiligen Geist, wir werden wirklich verändert. Unser toter Geist wird lebendig und so weiter, kann man jetzt drüber rumphilosophieren, was das genau heißt. Aber was es wirklich heißt, ist, dass wir eine neue Schöpfung sind und einen Geist Gottes haben. Das heißt, alles, was wir nicht selber machen können, können wir jetzt theoretisch gesehen machen, weil der Geist Gottes in uns lebt. Paulus, der so leben konnte, konnte das nur, weil der Geist Gottes in ihm gelebt hat. Jesus selbst hat quasi in ihm gelebt und durch ihm. Was Paulus hier sagt ist, wenn wir im Geist leben, und jeder von euch lebt im Geist, weil jeder, der Christ ist, hat den Geist. Sprich, du lebst automatisch im Geist. Aber wenn du den Geist hast, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Und das ist der Knackpunkt, glaube ich, von unserem ganzen Leben. Das ist der Knackpunkt von unserem Christsein. Das ist der Knackpunkt, warum wir montags morgen manchmal so scheiße drauf sind, dass sogar Nicht-Christen bessere Laune verbreiten als wir. Weil wir nicht im Geist wandeln. Und das ist mega schwierig, darüber zu predigen, ehrlich gesagt. Weil ich krieg's auch nicht hin, oft nicht. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, sollen wir das hinkriegen. Und als ich darüber gebetet habe, wie ich das heute rüberbringen kann, da ist mir aufgefallen, was, glaube ich, jeder von uns kennt. Und zwar, wenn wir davor sind zu sündigen, wie auch immer, da kann sich jetzt 1000 Möglichkeiten aussuchen. Du überlegst, ob du gerade was Schlechtes sagst über irgendjemand, also lästern. Als Mann, du sitzt vor dem Computer und da springt dich diese super heiße, nackte Frau an, klickst du drauf oder nicht. Das sind immer so Momente, wo wir uns, glaube ich, entscheiden können. Du kannst dich entscheiden, ob du jetzt diese Frau anschreist, die schon wieder vor dir irgendwie im Auto scheiße fährt oder was weiß ich. Du kannst dir 1000 Situationen aussuchen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass wir als Christen, wir haben so diesen Moment, diesen Golden Moment, keine Ahnung, diesen Moment, wo wir uns entscheiden können. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch. Und das macht uns anders, wenn wir neu sind und der Geist in uns lebt. Wir leben nicht mehr unter der Macht der Sünde, sondern Jesus hat uns davon befreit und wir können uns entscheiden. Und das ist der Knack- und Angelpunkt. Und ich glaube, dass, also ich kenne das von mir selber, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich mich entscheiden kann, ob ich jetzt das Dumme mache oder das Richtige, da ich immer diesen kurzen Moment, wo ich mich wirklich entscheiden kann. Und ich merke, je öfter ich mich schlecht entscheide, desto automatischer mache ich das, haue ich immer in dieselbe Kerbe. Aber ich habe es auch schon erlebt, mit bestimmten Bereichen, die ich dann angegangen bin, wenn ich mich da irgendwie immer mehr richtig entscheide, dann verändert sich das auch und es wird einfacher. Es hört sich jetzt mega komplex an und theoretisch, ich weiß, aber leider kann ich das nur so rüberbringen. Was ich glaube ist, wenn wir, und da kommt es wieder mit dem Wort Gottes und der Kraft Gottes und dem Kind Gottes und letztendlich dem Geist Gottes, wenn wir, und das ist jetzt wirklich mein Ernst, wenn wir die Bibel ernst nehmen würden, wenn wir wirklich mal beten würden, dass Gott uns mit bestimmten Situationen wirklich hilft, und wenn wir dann in diesen Situationen, wo wir uns entscheiden können, egal wie teuer das ist und wie viel das kostet, uns richtig entscheiden, ich glaube, dann würde sich was verändern auf lange Sicht. Und ich habe das ja auch erlebt. Ich meine, es ist so einfach zu sagen, wenn man halt mal nicht Christ war. Ne? Ich habe wirklich krasse Sachen damals gehabt. Und eine Geschichte, die wollte ich euch noch kurz erzählen. 2 Wochen oder 3 Wochen, bevor ich mich bekehrt habe, ich glaube sogar eine Woche, habe ich bei einem Bäcker bei mir um die Ecke, habe ich die Nacht durchgefeiert, bin da morgens hin, habe, glaube ich, Sachen im Wert von 20 Euro bestellt und habe die da mitgehen lassen, weil ich nochmal nach hinten musste, Butterbrezeln schmieren. Ist jetzt nicht so ein großes Ding, ne? Gut, 20 Euro habe ich halt geklaut mit meinem Kumpel zusammen, habe das nett gefrühstückt, war geil. Dann habe ich mich bekehrt, eine Woche später oder zwei, und ich habe das alles erlebt, wie Jesus mich verändert und wie auch der Heilige Geist in mir anfängt zu arbeiten, wie ich das Wort lese, wie da plötzlich steht, du sollst nicht klauen, ist nicht gut, bring es wieder in Ordnung. Und ich bin jeden Tag an diesem blöden Bäcker vorbeigefahren mit der Straßenbahn. Und jeden Tag habe ich das gesehen und es wurde immer deutlicher, hey, du musst dich entschuldigen. Du musst dich entschuldigen. Und da konnte ich mich auch entscheiden. Ich hätte sagen können, nö, mach ich nicht, ist vorbei, ich bin neuer Christ, das ist alles vergeben, hast du gesagt, mach ich nicht. Aber es ist da geblieben, diese Stimme. Und ich glaube, deswegen nehme ich dieses Beispiel, weil es so banal ist, ich glaube, das kennen wir. Es gibt Situationen in unserem Leben, was weiß ich, wie du mit deinen Kollegen umgehst in der Schule, wie du auf deinen Arbeitskollegen umgehst, sonst was. Ich glaube, wir merken oft Sachen, wenn wir nicht so leben, wie Jesus das will. Und so war das auch mit dem Bäcker und es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und irgendwann bin ich in diesen blöden Bäcker reingegangen und es hat mich alles gekostet, also wirklich alles. Und ich bin dahin und habe gesagt, hey, sorry, ich habe vor, keine Ahnung, 3, 4 Wochen hier was geklaut und es tut mir wirklich leid und ich würde das gerne in Ordnung bringen, ich bezahle das auch und so. Und dann war so eine Frau, die dachte, ah, du warst das. Und dann ist die nach hinten ans Telefon, hat irgendwie ihre Chefin angerufen. Ich dachte schon, scheiße, ey. Und dann habe ich irgendwas von Anzeige gehört und so. Ich dachte, oh, Jesus, wo hast du mich hier reingeritten? Und dann kam die zurück und meinte, hey, okay, meine Chefin sagt, wir erstatten keine Anzeige. Aber wir finden es schon cool, wenn du das noch bezahlst. Und dann lassen wir das sein. Ich dachte, cool. Irgendwie dachte ich auch, schade, dass ich das bezahlen muss, weil ich nicht so viel Geld hatte. Aber dann habe ich diese 20 Euro bezahlt. Und dann bin ich da raus und es war so befreiend, weil ich wusste, ich habe mich richtig entschieden. Es hat sich so gut angefühlt, so gut. Und ich glaube, so ist es. Wenn wir nämlich dieses neue Kind sind, dann haben wir ja Bock, Gottes Gebote zu erfüllen. Dann haben wir Bock drauf. Dann ist es nicht mehr so ein Korsett, so scheiße, kein Sex vor der Ehe, oh, ich soll mich nicht ewig grundlos besaufen, ich soll nicht doof mit anderen umgehen und so, dann ist das nicht mehr sowas, sondern ist das, hey, ich liebe Gott und Gott liebt mich und er hat mir einen neuen Geist gegeben, neues Herz und plötzlich macht es Spaß. Und ich glaube, als Christen ist das unsere wahre Identität. Und ich glaube, wir können das erleben. Und auch wenn sich das irgendwie manchmal so unmöglich anhört, also ich habe auch Situationen, wo ich denke, wie soll ich das jemals auf die Reihe kriegen, glaube ich, können wir da immer näher rankommen. Ich glaube, wir werden nie perfekt. Das ist eine Illusion. Ich glaube, wir können immer weiter wachsen als Christen und diese Sachen auf die Reihe kriegen. Mark Driscoll, das ist ein Prediger aus Amerika, den ich ganz cool finde, der hat zwei Fragen für authentischen Glauben vor kurzem auf Facebook gepostet. Und ich fand die echt gut, weil die so banal sind. Ich glaube, dass die uns echt auf den Zahn fühlen. Und ich habe die einfach mal mitgebracht. Glaubst du an Jesus? Das ist schon mal eine gute Frage, um zu gucken, ob jemand wirklich authentischen Glauben hat. Glaubst du an Jesus? Ich hoffe, dass ihr das mit Ja beantworten könnt. Und dann die zweite Frage, finde ich total spannend. Was hat Jesus für dich getan? Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Was hat Jesus für dich getan? Manchen fällt jetzt vielleicht ein ganzes Buch ein. Mancher muss vielleicht länger nachdenken. Aber warum diese Frage? Ich glaube, das fasst es ein bisschen zusammen, was ich gerade gesagt habe. Du kannst Jesus nicht begegnen und keine Veränderung erleben. Ich glaube, dass das einfach stimmt. Und es gibt auch diesen tollen Bibelvers in 2. Korinther 3,18. Ich glaube, wenn wir uns bekehren, dann sehen wir schon ein Stück von Jesus und werden deswegen in sein Ebenbild verwandelt. Das macht uns auch erst möglich, Jesus nachzufolgen oder Nachmacher zu sein. Und das ist auch der Ursprung alles Nachmachens. Nachmachen tun wir ja Jesus. Und nachmachen tun wir Jesus, weil wir selber kleine Jesus sind, wenn man das mal so überspitzt sagen möchte. Wir können Jesus nachmachen, weil er in uns lebt, uns verändert hat und uns rausruft, ihm nachzufolgen. Und ich komme jetzt zum Schluss. Ich meine, im Text steckt noch viel mehr drin. Zum Beispiel, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Dieses ganze Ding finde ich nochmal ein Riesenthema. Ich glaube, das hattet ihr auch schon, was es bedeutet, auch für das Evangelium einzustehen, anderen davon zu erzählen. Aber ich möchte dann ganz zum Schluss nochmal auf dieses Evangelium in der Nussschale zurückkommen. Und zwar, was Paulus hier in diesem Kapitel macht, ist im Endeffekt, dass er das alles so gut zusammenfasst. Und ich habe euch hier nochmal eine Übersicht gegeben. Christus, stellvertretender Tod am Kreuz, bewirkt eine neue Schöpfung in uns, durch die es Gott möglich wird, unsere Sünden nicht länger gegen uns halten zu müssen. Das muss man mal sacken lassen. Gott muss nicht mehr unsere Sünde gegen uns halten, sondern er vergibt sie uns durch Jesus. Durch es wiederum den Heiligen Geist möglich wird, in uns zu leben, ohne uns zu zerstören. Das bedeutet so viel wie, wenn wir Jesus nicht kennen, dann leben wir in unserer Sünde. Gott hasst Sünde und Gott könnte niemals in uns wohnen oder was mit uns machen, weil wir das gar nicht aushalten würden, weil Gott so heilig ist. Aber weil wir neu sind, ist das plötzlich möglich. Und das ermöglicht uns wiederum für Christus zu leben, 5,15. Damit möchte ich enden. Ich glaube, dass wir Nachmacher sein können. Ich glaube, wir sind es alle schon automatisch, wenn wir Jesus annehmen. Und was mir wichtig ist, dass du es heute Morgen mitnimmst, heute Abend, Entschuldigung. Wenn du an Jesus glaubst, verabschiede dich von dem Gedanken, dass es nur noch um dich geht. Es geht wirklich nicht mehr um dich, es geht um Jesus. Jesus sagt sogar, wenn wir unser Leben für ihn verlieren, dann gewinnen wir das wahre, echte Leben. Die Welt sagt was vollkommen anderes und wir begegnen es jedem Tag, 1000 Mal. Aber das ist, was die Bibel verspricht, dass wir echtes Leben haben. Das zweite ist, dass wir neu sind in allen Facetten und dass wir das wirklich leben können. Ich glaube, es ist möglich, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist, dass wir uns darauf einlassen, dass Gott wirklich Kraft hat, uns zu verändern. Wenn wir das akzeptieren, dass uns wirklich vergeben ist, wir Kinder Gottes sind, wir nicht mehr so leben müssen, wie es vielleicht unsere Triebe wollen oder die Sünde. Und zum Schluss, wir haben den Geist Gottes und der macht das alles erst möglich. Und bevor jetzt das Lobpreisteam kommt, ich habe mal so 3 Fragen einfach mitgebracht, wo man so kurz drüber nachdenken kann, vielleicht während dem Lobpreis. Du bist eine neue Schöpfung, wo lebst du noch in alten Lebensmustern? Was sind wirklich Dinge, die du mal angehen solltest? Wo du wirklich weißt, das findet Gott nicht in Ordnung, dass ich das mache. Du hast bis jetzt vielleicht gedacht, dass du es nicht schaffst. Hey, mit Jesus ist es möglich. Und mach dir einfach mal Gedanken darüber. Wenn es da wirklich was gibt, es hilft doch, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, bete für mich da. Das hat Kraft. Gebet hat Kraft. Das zweite ist, für wen oder was lebe ich eigentlich? Was sind meine Prioritäten und mein Lebensziel? Ich meine, es kam uns deutlich genug rüber. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet das für manche vielleicht echt was anderes, als sich ihren Lebenstraum zu erfüllen und, was weiß ich, Musik oder sonst was zu studieren. Muss es nicht für jeden heißen, wirklich nicht. Aber wenn wir wirklich unser Leben Jesus geben, sollen wir vielleicht auch mal fragen, was er mit unserem Leben vorhat. Und zum Schluss, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber wem könntest du vielleicht eigentlich von Jesus erzählen? Wenn wir das wirklich erlebt haben, diese wahnsinnige Gnade, also hey, wer sind wir, wenn wir das nicht weitergeben? Und da kannst du vielleicht überlegen, wem du erzählen könntest, warum du es eigentlich nicht tust und das vielleicht ein bisschen entlarven und das dann doch machen. Und damit höre ich auf und übergebe an Daniel.